Moin Leute, herzlich willkommen zur zweiten Folge Lord Nerdchen, der Podcast. Ich freue mich wieder, dass ihr wieder dabei seid. Hier ist Robert, grüßt euch. Folge 2, vollgestopft mit Themen. Viel Spaß, auf jeden Fall. Fangen wir einfach mal ganz vorne an. Nochmals organisatorisches. Ich habe es gar nicht so richtig gesagt. Ein Kumpel hat mich darauf hingewiesen, dass in welchen Turnus diese Folgen hier kommen und am Anfang in the beginning in die beginning sehr lustiges YouTube-Video, könnt ihr euch mal angucken. Gebt einfach ein in die beginning. Auf jeden Fall könnt ihr davon ausgehen, dass wir in der Anfangszeit definitiv, wenn es nicht gerade Special-Folgen gibt oder so, die werde ich dann nochmal gleich raushauen, werden wir auf jeden Fall zwei wöchentlichen Turnus haben, jeden Montag, jeden zweiten Montag wird es neue Folgen geben, eine neue Folge. Und ja, vielen Dank fürs tolle Feedback. Ich habe Feedback bekommen von zwei Leuten, da habe ich mich sehr drüber gefreut. Wenn ihr mir schreiben wollt, liebe Hörerinnen und Hörer, dann bitte unter post@lordnerdchen.de schreibt mir, wie ihr den Podcast findet, was ich verbessern kann. Und das wäre nett von euch. Danke euch dafür. Und wir beginnen einfach mal mit, was gibt's Neues bei mir? Ich habe zurzeit Spaß mit, jetzt werde ich bestimmt gesteinigt von der Gaming-Community. Ich habe großen Spaß an der GTA The Trilogy Definitive Edition. Ja, das Spiel, die Spiele, wir hätten uns alle Remakes im Sinne von GTA 5 gewünscht. Natürlich hätten wir uns das alles gewünscht. Aber das ist ja, wie wir alle wissen, sind das ja Remaster. Das heißt, ein bisschen aufgehübscht, hübschte Grafik, ein bisschen ein paar Features neu, sag ich mal, wie zum Beispiel ein Waffenrad, quasi Speicherpunkte während der Mission und so weiter. Also es ist schon vollkommen in Ordnung. Man kann sich absolut nicht beschweren. Die Sache ist, ich habe GTA San Andreas fast durch. Ich habe zwei Bugs gehabt, aber die konnte ich, also einen Bug, der nicht spielverhindert ist. Ich kann quasi eine Mission nicht abschließen, aber die ist nicht spielentscheidend. Ich kann das quasi weiterspielen. Die Casino-Heist-Mission ist jetzt nicht so wichtig. Wie gesagt, nicht so storyrelevant. Da kann ich einfach weiterspielen. Und das war echt ein bisschen blöd gemacht. So. Da musste ich dann nochmal gucken, wie ich das mache. Aber auch da gab's online einen Weg. Okay, klar kann man sagen, das muss nicht sein, gerade wenn man nochmal Geld dafür verlangt, aber kommt, seid mal ehrlich, das ist ein 20 pro Spiel. GTA 3, GTA Vice City und GTA San Andreas mit einer bisschen besseren Grafik und schön abgestimmt für die aktuellen Konsolen, also für die jetzt mittlerweile Last Gen, also Xbox One. Ich habe immer noch nicht auf die nächste Generation umgeschwenkt, muss ich ehrlich sagen. Denn ich habe auch nicht so richtig Interesse dran, eine neue Xbox zu nehmen, zu kaufen. Oder eine PS5. Erstmal, weil man scheiße rankommt. Es gerade wirklich eine große Investition wäre für mich. Und so richtig Interesse habe ich einfach nicht, denn als nächstes steht bei mir auf der Agenda, wenn wir ehrlich sind, eine PS4. Denn da habe ich noch einiges nachzuholen. Ich möchte mal echt so ein paar PS4-Klassiker nachholen. God of War zum Beispiel, die ganzen God of War-Sachen. Ich möchte gerne das Spider-Man für die PS4 noch gerne spielen. Ich habe noch so einige Dinge offen und da brauche ich echt keine neue, also keine der jetzt quasi Next-Gen immer noch Konsolen. Es kommen immer noch genug Spiele für die Xbox One raus. Also ich brauche es gerade wirklich absolut gar nicht. Ja, wie gesagt, ich habe riesigen Spaß. Ich habe riesigen Spaß an Ja, die Optik ist gewöhnungsbedürftig, da muss man nicht drüber streiten, so einen komischen Comic-Look, aber ich finde mal, das ist nicht wirklich der Grund, warum man sowas spielt. Man spielt sowas wegen den alten Spielen, die man will die 2000er Zeit ein bisschen zurückholen und ja, ganz klar die Musik, ne? Und irgendwie das Lebensgefühl von damals wieder hochholen, als man GTA San Andreas das erste Mal gespielt hat. GTA San Andreas im Prinzip, ja, wie soll ich sagen, mein Lieblings-GTA eigentlich, weil das war richtig, hat richtig Spaß gemacht. Und das hat auch jetzt richtig Spaß gemacht, obwohl ich damals GTA San Andreas, wie weit habe ich es gespielt? Ja, so bis San Fierro. Und das ist ja wirklich nicht weit im Spiel. Das heißt, ich habe solche Dinge wie die Casino-Mission und alles wirklich eigentlich nie gesehen. Denn ich habe es früher auf dem PC gespielt. Und die Steuerung auf dem PC und gerade die alte Steuerung ist einfach, naja, schwierig. Das war Panzersteuerung. Aber jetzt läuft's ganz gut. Wie gesagt, ich habe es fast durchgespielt. Ich möchte noch kurz dazu sagen, was mein GTA-Ranking ist. Ich fange mit Platz 3 an. GTA 2. Ich liebe GTA 2, denn das ist ein klassisches Top-Down-GTA. Mehr Features als in Teil 1. Leider keine Motorräder mehr wie in Teil 1. Aber das war mein erstes GTA, was ich gespielt habe. Und deswegen hat das immer einen besonderen Platz in meinem Herzen. Platz 2 ist GTA 5 natürlich. Das ist herausragend. Das sieht toll aus. Jetzt mittlerweile vielleicht nicht mehr. Ich habe es lange nicht gespielt. Auf jeden Fall, das habe ich schon zweimal durchgespielt. Das ist eigentlich relativ viel für mich. Ich spiele selten Spiele doppelt durch, wenn sie mich, also es hat mich nicht kalt gelassen, sagen wir es mal so. Ich habe es einmal auf der Xbox 360 und einmal auf der Xbox One durchgespielt. Und natürlich, ich habe es ja gerade schon gesagt, Platz 1 GTA San Andreas, einfach dieser 90er-Style, dieses Hip-Hop-Gangster-Schissel, das ist einfach richtig cool. Das mag ich sehr, sehr gerne. Platz 4 ist bei mir GTA Vice City. Ich habe damit nicht so viel Erfahrung, muss ich ehrlich gesagt sagen. Habe das jetzt auch schon angespielt, sage ich mal, in dieser Definitive Collection. Ja, da wieder absolut Musik ist wieder der absolute Burner. Das muss man wirklich so sagen. Und was ich halt schade finde, dass sich die Leute halt so krass aufgeregt haben, weil ihr müsst es ja nicht kaufen. Ne? Also es ist eure Entscheidung. Ich habe keine, wenn man auch geguckt hat, Tests geguckt hat, was macht diese Definitive Collection, diese Trilogie de GTA, GTA. Oh, sorry. Was macht die besser? Was macht die nicht besser? Dann weiß man, worauf man sich einlässt. Dann braucht man auch nicht zu heulen. Man kann es auch einfach mal nicht kaufen. So. Und dann hält man die Fresse und das ist gut. Und lässt mal den Leuten, die Bock drauf haben, ihren Spaß dran. Also Leute, ich habe meinen Spaß dran gehabt und haben auch noch. Also Chili Milli, cool ist, das tut keinem weh. Kann man mal machen. Prost. Ich will ja keine Werbung für Alkohol machen. Ich koste gerade zum ersten Mal das Köstritzer Radler Limette. Saftiger Kellerbiermix. Ich muss mal sagen, das schmeckt. Das ist nicht schlecht. Ich bin übrigens gerade Freitagabend vor Release dieser Folge. Freitag der nicht 13., sondern Freitag der 25. Februar. Ja. Was für eine anstrengende, Sache, sag ich mal. Also da rede ich jetzt einfach davon, dass ich halt einfach, ja, wie das halt so ist, arbeitende Bevölkerung, ne? Aber wir wollen ja nicht weiter rumheulen. Ich möchte gerne nämlich eine Lobeshymne halten. Eine Lobeshymne. Und zwar war ich im Ende Januar. Fangen wir es mal so an. Ich war Ende Januar, ich bin ja jetzt nun Vater geworden im November. Nee, nicht im November, im Dezember. Ich sollte im November Vater werden. Der Geburtstermin, Das Geburtstermin war errechnet für, ja, Ende November. Ich glaube, am 25. November war der Donnerstag. Und da ist Ghostbusters Legacy rausgekommen. Afterlife heißt er im Original, finde ich eigentlich ehrlich gesagt einen schöneren Namen, wie immer. Verstehe ich nicht, warum sie für den deutschen Markt immer alles ändern. Einfach Quatsch. Ja, folgendermaßen geht's weiter. Denn, da ist man, wenn man kurz bevor man Vater wird, hat man Angst, seine Frau zu Hause alleine zu lassen. Das ist nun mal so. Und was habe ich gemacht? Ich bin natürlich zu Hause geblieben. Und keiner konnte ahnen, dass das Kind, ja, eine lange Zeit später kommt. Ja, so ist das nun mal. Demzufolge habe ich es nicht geschafft. Ich habe mir geschworen, ich möchte gerne Ghostbusters gucken. Problematisch war, dass das Kind nicht kam. Und dann kam das Kind. Und es haut einem natürlich alles durcheinander. Ist ja klar. Vollkommen legitim, vollkommen normal. Und da war erstmal an Ghostbusters leider nicht mehr zu denken. Ich habe schon abgeschalten gehabt. Hab dann Mitte Januar hat dann die Blu-ray bestellt, die Blu-ray-Fassung, die im Februar rausgekommen ist. 10. oder so, also noch vor der ersten Folge von Lord Nerdchen, der Podcast. Ich habe die Sache folgendermaßen, ja, ich bin dann ganz schön, folgendermaßen ging es weiter. muss mir das mal abgewöhnen, das ist echt belastend.
Ja, folgendermaßen ging das hier los und folgendermaßen ging es hier weiter.
Es verhielt sich so. Ich glaube, das ist auch nicht besser. Auf jeden Fall habe ich dann noch mich um meine Frau und mein Kind gekümmert. Das ist ja vollkommen in Ordnung. Ich habe dann eine Weiterbildung gehabt. Und zwar in einer nordthüringischen Stadt mit einem Kino. Und dort war ich 3 Nächte, also 4 Tage war ich dann dort, weg von meiner Familie, von meiner frischen Familie. Und die Sache war, so scheiße wie das ist, ich habe das Beste draus gemacht, denn ich habe Dinge vorbereitet für den Podcast und ich habe es geschafft. Ich hätte nämlich nie erwartet, dass der Film kam Ende November raus, dass der Ende Januar noch im Kino ist. Und was habe ich gemacht? Ich habe das gesehen und ich bin verdammte Axt nochmal im Kino gewesen bei Ghostbusters Afterlife, / Legacy, natürlich auf Deutsch, gell, wir gucken Filme auf Deutsch, so ist das nun mal. Wir sind nicht umsonst eine Synchronnation, die machen das oft genug gut. Na klar, gucken wir auch mal was auf Englisch, aber warum? Warum? Das ist Unterhaltung und Unterhaltung darf auch gerne mal auf Deutsch sein. Ja. Also habe ich ihn gesehen und ich habe mich verliebt. Wir sagen es mal ganz einfach. Ich habe es hier aufgeschrieben in meinen Notizen. Mann, ich liebe diesen Film. Im Prinzip, sind wir ehrlich, ist es der erste Teil nochmal, nahezu. Okay, also die ist das Böse. Hier, ich sag gleich, Leute, es wird hier gespoilert. Sag ich gleich, es wird gespoilert. Denn, wenn ihr Fans seid, dann habt ihr den Film 100 pro schon gesehen und wenn ihr keine Fans seid, dann ist es euch bestimmt auch relativ egal. Ich liebe diesen Film. Das Böse ist quasi dasselbe. Gozer hat quasi Ivo Shandor hat eine Mine gemacht, hat ein Dorf gebaut, eine Kleinstadt in irgendwo in der Pampa in Amerika und hat dort kalt vernietete Tragbalken aus Selen hergestellt. wer Teil 1 liebt und kennt, weiß genau, was los ist. Da braucht man, aber darum geht's auch irgendwie nicht. Das ist so geil. Das ist dieses Böse, ja. Dieses Böse, was da los ist, das ist eigentlich bei Ghostbusters immer zweitrangig, ja. Sei es Igor. Sei es Vigo, sei es Gozer. Es ist immer Nummer 2. Denn es geht immer um die Ghostbusters. Es geht immer um Harold Ramis, es geht immer, also um Egan, es geht immer um Dana Barrett, es geht immer um Ray Stantz und Pete Venkman und es geht immer um Phoebe Spengler und über Phoebe rede ich gleich nochmal. Es gibt natürlich auch, also allein diese Musik, das macht einen Gänsehaut, das ist unglaublich, unglaublich. Ich finde es auch richtig gut, dass sie sehr sparsam mit dem Ghostbusters Soundtrack umgegangen sind, also die alte Ray Parker Jr. Sache mit Who You Gonna Call Ghostbusters. Ganz große Liebe, ganz, ganz viel, also richtig gut damit umgegangen, weil das, sparsam, also weniger ist mehr. Hinzu gibt es zu sagen, Ivan Reitman, der jetzt in den letzten Tagen gestorben ist, richtig schade, dessen Sohn hat den Film gemacht, Jason Reitman. Jason Reitman, ja. Der Typ war bei seinem Vater am Dreh. Also Ivan Reitman hat die Original-Ghostbusters gemacht, den Teil 1. War dort Regisseur und hatte seinen Sohn am Set. Ganz großes Kino. Und diese Liebe merkt man. Er war schon Teil damals von den Ghostbusters irgendwie, also nicht Ivan Reitman, auch nicht der Sohn, aber er hat's halt mitbekommen. Er hat den Geist, den Spirit am Set gefühlt und ist ein sehr, sehr schöner Film dabei rausgekommen. Finn Wolfhard, den man kennt aus Stranger Things, der zum Beispiel, wie heißt er in dem Film, den Ghostbusters-Film? So egal, wie ich mir seinen Namen nicht gemerkt habe, so egal ist er mir eigentlich, ehrlich gesagt, auch im Film. Und der muss dringend mal die Haare schneiden. Okay, das war scheiße von mir. Der soll seine Haare tragen, wie er möchte. Finn Wolfhard ist irgendwie ganz niedlich gewesen als Kind bei Stranger Things, aber so als Heranwachsender weiß ich auch nicht. Irgendwie hat er seinen Zauber ein bisschen verloren. Ich fand, er ist auch immer so ein bisschen mit das schwächste Glied bei Stranger Things gewesen, ehrlich gesagt. Aber das ist nur so ein persönliches Ding. Also das könnt ihr wieder anders empfinden. Trevor heißt er im Film. Trevor Spengler. Genau. Und ich liebe diesen Film einfach. Er wird schön wenig eingesetzt. Ist so ein bisschen der Quotendumme, ja, so leid's mir tut. Nochmal trinken, kleinen Moment. Der Quotendumme, der sich natürlich gleich in eine ortsansässige Schnalle verliebt, denn die ziehen da erst hin. Egan Spengler stirbt und ist tot, ja, denn Harold Ramis ist auch tot. Man sieht quasi Egan Spengler am Anfang noch lebend und dann, ja, dann wird er quasi, ja, geäxt, sage ich einfach mal so. Und eben, es kommt raus, Egan hat seine Familie verlassen, hat seine Tochter verlassen, im Stich gelassen quasi, sagt seine Tochter. Und sie ist ihm das merkt man den ganzen Film über, sehr, sehr böse drüber. Er stirbt. Die Tochter, also die Mutter von Phoebe und Trevor, hat finanzielle Probleme. Sie müssen ausziehen und sie ziehen nach Somerville in die Walachei, in das alte Farmhaus vom Dirt Farmer. Das ist der Spitzname, den die Bevölkerung Egan Spengler gegeben hat. Phoebe findet langsam raus, wer ihr Großvater ist, findet sich selbst, ja, findet Freunde, ein Freund, Podcast heißt der, Grüße gehen raus. Podcast, eine weitere Figur, die ich am Anfang ein bisschen komisch fand, aber dann hat er so ein bisschen mein Herz erobert. Podcast ist ein männlicher, Junge, ein männlicher Junge, ein männlicher Mensch in im Alter von Phoebe, die zusammen die Sommerschule besuchen, wo sie Paul Rudd treffen, der irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, wie der Lehrer hieß, der untersucht auf jeden Fall mysteriöse Erdbeben in Somerville, denn er kann nicht rausfinden, wie sie ist, und sie finden die Geisterfalle und lassen den Geist frei und so weiter und so fort. Also es ist wirklich, eigentlich ist der Plot nicht schwer. Gefühlt spielt der Plot auch nur an 3 Tagen. Wir sehen Ecto 1, wir sehen Geisterfallen, wir sehen ganz viel Tech-Kram, also wir sehen Protonenpäckchen, ja, wir sehen neues Gear, das ist auch geil. Egans PKE-Meter hat mittlerweile auch eine Schockfunktion, und das ist irgendwie so eine konsequente, auf der einen Seite Weiterentwicklung, auf der anderen Seite doch so eine krasse Verneigung vorm Original. Fuck man, ich brauch so ein Protonenpäckchen. Das geht mir so hart auf die Nerven, ey. Und mit Licht und Sound am besten. Und es ist, ja, ich liebe den Soundtrack, ja, sie haben den alten Soundtrack wiederverwendet. Irgendwie, man muss sagen, also man sieht Annie Potts am Anfang kurz, also Janine Melnitz, die Sekretärin von den Ghostbusters. Keine Ahnung, warum die auf einmal da in Somerville mit ist. Die einzige letzte Freundin von Egan, denn er hat sich's mit den anderen 3 Ghostbustern verschissen. Ray führt seinen Buchladen weiter, Ray's Occultics aus Teil 2. Ich glaube, Bill Murray, Pete Venkman ist Professor für PR, irgendwie sowas. Der unterrichtet, wie man am besten PR macht. Und irgendwie Ernie Hudson, Winston Zeddemore ist fucking reich. Er hat irgendwie im Bankenwesen, hat irgendwie an der Börse viel Geld gemacht oder sowas war das, glaube. Und sie wollen mit ihm nichts mehr zu tun haben. Sie haben Angst gehabt. Egan ist übergeschnappt. Er hat wirres Zeug erzählt. Er hat auch einen kauzigen Ruf im Ort Somerville. Und wie wir rausfinden, hat das doch einen ernsten Grund. Aber das will ich nicht weiter erzählen. Das erzähle ich jetzt nicht weiter. Wir sehen viele alte Bekannte wieder. Das sieht man ja auch schon im Trailer. Man sieht die Terror Dogs wieder, also die geilen Hunde. Ihr riecht's nach verbrannten Hund und so weiter. Gozer, habe ich ja schon gesagt, ist wieder am Start. Man sieht Ivor Shandor. Man sieht, der gespielt wird von dem Typen. Ich weiß es nicht, wie er heißt. Schneller! Hier aus Whiplash. Das ist nicht ganz mein Tempo. That's not quite my tempo. Mir fällt der Name 100%ig ein, wenn ich mal richtig nachdenke, aber er hat auf jeden Fall J. Jonah Jameson auch gespielt in den Raimi Spider-Man und in den, ja, ich glaube auch, ja, doch, in den aktuellen Spider-Man-Filmen. Zumindest im 2. Homeschooling. Spider-Man Homeschooling. Far From Home. Nee. Keine Ahnung. Den Spider-Man habe ich übrigens auch immer, habe ich noch nicht gesehen. Ich weiß aber, wer alles mitspielt und wer nicht. Ich habe Interesse dran, aber jetzt irgendwie auch noch nicht. Ja. Irgendwie hatte ich das Gefühl, an einem Punkt des Filmes hatte ich das Gefühl, oh, jetzt hätte ich schon mal Bock, die Ghostbusters zu sehen. Die Original-Ghostbusters. Und dann ist man so an Phoebes Entdeckungen interessiert, wie Phoebe erforscht, wer ihr Großvater war. Im Prinzip, wie toll Egan ihr seine Vergangenheit zeigt und quasi im gewissen Sinne an die Hand nimmt und ihr zeigt, was ihr Vermächtnis ist, ja, Afterlife, also Legacy, ja. Was sein Vermächtnis ist an sie. Phoebe, ich muss eine Lobrede auf den Charakter Phoebe halten. Phoebe ist so toll geschrieben, so sympathisch. Sie Und das macht die junge Dame, die sie spielt, sehr, sehr gut, finde ich. Diese trockene Art von Egan, dieses streng rationale von Egan, dieses, es ist, man nimmt sie ab, dass sie die Enkelin von Egan ist. Also es ist wirklich richtig toll gemacht. Ich mag Phoebe von allen am meisten. Das ist so irgendwie einfach nur toll. Also das hat so richtig gut geklappt. Das hat richtig gut geklappt. Mancher ist ein Geist, der sehr dick ist, blau und er frisst Metall. Ist ein cooles Design, gefällt mir, hat vier Arme. Gefällt mir gut. Was mir aufgefallen ist, das hat meine Frau gesagt, nicht was mir aufgefallen ist, meine Frau hat gesagt, hier Slimer war gar nicht am Start. Ja, das stimmt. Slimer ist gar nicht am Start. Das ist wahr. Aber man braucht ihn auch nicht, ehrlich gesagt. Und wenn Phoebe einen so richtig gepackt hat, durch ihre sympathische Art, durch ihre sympathisch verschrobene Nerd- introvertierten Art ist, vermisst man auch die alten Ghostbusters nicht, so leid es mir tut. Ich liebe die Jungs, aber man vermisst sie in dem Moment nicht, weil sie das trägt. Sie trägt's einfach. Es gibt lustige Szenen, es gibt ein paar lustige Wortgefechte, es gibt, was heißt Wortgefecht? Es gibt ein paar lustige One-Liner, es ist natürlich alles ein bisschen familienfreundlicher geworden, da müssen wir ganz ehrlich sein. Das ist nun mal so Sprüche wie, er ist Seemann, er ist in New York, geben wir ihm was zu bumsen. Sowas wird es, glaube ich, im Ghostbusters so schnell nicht wieder geben. Solche Wörter wie, solche Sprüche wie Mutter, da brennt die Muschi und so, da wird dem Hausverwalter aber der Arsch bluten. Ich glaube, sowas wird, das wird nicht wieder vorkommen, aber wenn wir ehrlich sind, das braucht man auch nicht mehr. Das ist eben so ein Ding aus der alten Zeit. Ich liebe die Filme nach wie vor. Wenn ich mich entscheiden muss, ziehe ich immer den ersten Ghostbusters, auch einem Ghostbusters Legacy, vor. Ghostbusters 1 ist sowieso größer als Ghostbusters 2. Das ist so ein alter Streit zwischen meiner Frau und mir. Meine Frau liebt Ghostbusters 2 wegen Vigo, wegen diesem Vigo-Knilch. Und ja, Ghostbusters 1 ist für mich das einzig Wahre. Ghostbusters Legacy, es hat einen großen Teil in meinem Herzen eingenommen. Ich liebe ihn. Er ist symbolisch, wird einmal von Ecto 1, vom Ghostbusters Zeichen in diesem Film Dreck abgewischt. Nicht nur symbolisch, es wird quasi, Ecto 1 fährt dreckig, rostig an einem aufgebrochenen Hydranten, wo Wasser rausspritzt, vorbei. Und man sieht eine Nahaufnahme vom Ghostbusters-Zeichen, wie es mit Wasser gespült wird und quasi der Schmutz von diesem Zeichen gespült wird. Und das ist es eigentlich, was die Essenz des Filmes. Der Schmutz von 2016 wurde abgespült durch diesen Film. Und das ist ganz große Kunst. Ecto 1 wird auch in diesem Film als fünfter Ghostbusters richtig toll in Szene gesetzt, finde ich. Hat eine Rolle, ist wie ein Charakter, ja, man freut sich drauf, ihn zu sehen, wie er über das ländliche, was weiß ich, für einen Bundesstaat Amerika fährt. Im Allgemeinen ist auch dieser Szenenwechsel aus der Großstadt raus in diese ländliche Region, fand ich mal richtig toll, war richtig schön abwechslungsreich, war sehr, sehr schön. Ist eine tolle Abwechslung. Ja, und dann, Paul Rudd geht auch noch ganz klar, ne, das ist auch noch okay, so, ich finde gut, dass er nicht so eine große Rolle hat, ja, im Endeffekt. Und das Redesign von Gozer finde ich auch richtig klasse, finde ich richtig, richtig klasse. Ja, und wir kommen jetzt nochmal zum Finale, logischerweise, ich muss nochmal übers Finale reden. Im Finale, es gibt einen ausgeklügelten Plan, im Endeffekt führt Phoebe den Plan von ihres Großvaters aus und fängt Gozer. Sie fängt einfach mal fucking Gozer. Die zwei Teile von Gozer. Und das fand ich ganz interessant. Man im ersten Teil kommt, also ich habe das nie geschnallt. Klar braucht Gozer den Schlüsselmeister und den Torwächter, das wissen wir ja. Aber ich habe nie geschnallt, dass Gozer quasi so gefühlt aus diesen zwei Hund-Identitäten, aus diesen Terror-Dogs quasi so halb besteht. Das war mir sehr, sehr neu und das fand ich hochinteressant, muss ich sagen. Hat das Ganze nochmal auf eine andere Ebene geführt. Gozer wird gespielt von Olivia Wilde, die ja in Year One hat die mitgespielt, Michael Cera und Jack Black in der Hauptrolle. Furchtbarer Film, ist aber ein Harold Ramis Film, Year One. Und Harold Ramis spielt sogar, hat sogar da mitgespielt in dem Film. Im Year One. Ich glaube, den gucke ich mir nochmal an. Der sollte damals eine Komödie sein. Es war so nach Superbad mit Michael Cera. Ja, ich glaube, den gucke ich mir nochmal an, alleine weil es halt ein Film von Harold Ramis ist. Ich glaube, irgendwann muss ich mal einen Harold Ramis Abteil mal in einem Cast machen, denn irgendwie, ja, ich weiß es auch nicht, ich war sehr, sehr traurig, als er damals gestorben ist, und weil er ist halt fucking Egan Spengler, ja. Für mich einer der coolsten Geistbusters.
Geistbusters. Wow, 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 Geistbuster in Schloss.
Und, ja. Das Finale. Mutter, da brennt die Muschi. Ja. Sagen wir es mal so. Mutter, da brennt die Muschi. Es ist wunderschön. Eine wunderschöne Verneigung vor Harold Ramis. Es hat so einen leichten Harry Potter-Vibe, ne? Das große Finale zwischen Phoebe und dem Gozer, den Gozerianer. einer meiner Lieblingsgags, den ich aber auch 500 Meilen gerochen habe, als Ray Stantz gefragt wird. Natürlich sind in dieser finalen Szene auch die drei originalen Ghostbusters am Start. Eigentlich auch vier, wenn wir ehrlich sind. Wenn Ray Stantz gefragt wird, seid ihr ein Gott? Und Ray sagt, ja, wir sind alles Götter. Oh, ey, das war konsequent. Den Film, den Joke habe ich auf 100 Kilometer gegen Wind gerochen. Aber ich liebe es, dass sie es gemacht haben. Ich liebe es, dass sie es gemacht haben. Pete Venkman, also, nicht Harold Ramis, Bill Murray, wieder unglaublich in seiner trockenen Art, hat wieder gut funktioniert, und auf einmal kämpft Phoebe alleine gegen Gozer und eine Hand, eine durchsichtige Hand hält ihre Hand, die den Protonen, ja, den Neutrino-Wand heißt er doch, glaube ich, das Neutronen, der Neutronenstab, Neutrina-Wand heißt er, glaube ich, auf Englisch, egal, der, wird gehalten von der Geisterinkarnation von Egan Spengler. Und das haben sie richtig toll hingekriegt. Das Gesicht haben sie toll hingekriegt. Sie haben auch, ich fand's auch richtig gut, dass er nicht gesprochen hat. Das war mir ganz wichtig. Ich dachte mir noch, oh, hoffentlich fängt er jetzt nicht auch noch an zu sprechen. Und man sieht auf einmal die Jungs wieder nebeneinander. Ich muss sagen, ich saß im Kino. Hinter mir saß ein Vater mit seinem Sohn. Und noch weiter hinter mir saß einfach nur ein einsamer Mann. Ein Mann mit Gipsbein ist ein einsamer Mann, weil man mit Gipsbein nicht duschen kann. Entschuldigung, kleiner alter Ärzte-Gag. Ja, mich hat das gerührt, weil Ghostbusters ist das Franchise meines Lebens. Das klingt doof, das Franchise meiner Jugend. Und ich umgebe mich heute noch sehr, sehr gerne mit Ghostbusters sagen. Am Montag feiere ich auf Arbeit, also wenn diese Folge kommt, dann habe ich Fasching gefeiert bei mir auf Arbeit. Und natürlich, was mache ich? Ghostbusters, wie sich das gehört. Ich habe recht viel Merch von Ghostbusters. Ich liebe Ghostbusters. Ich glaube, ich habe das noch gar nicht so richtig erzählt hier in diesem Cast. Ich liebe Ghostbusters. Ghostbusters ist das Franchise für mich. Für manche ist es Star Wars. Für manche ist es Monty Python. Grüße gehen raus. Für manche ist ihr Lieblingsfranchise Jurassic Park, Back to the Future, Star Trek oder Harry Potter oder Herr der Ringe oder Food Wars oder, ja, jetzt wird's lächerlich. Auf jeden Fall ist das ist es. Das ist es für mich. Das ist mein Franchise. Ich liebe es. Ich werde es immer lieben. Ich liebe diesen harten 80er-Vibe. Ich liebe gerade im ersten Teil diesen politisch unkorrekt gewordenen Humor. Ich liebe alles daran. Ich liebe einfach alles daran. Ich liebe die Uniform. Ich liebe die Ausrüstung. Ich liebe die trockene Art von Egan. Ich liebe die joviale Macho Chauvinistenart von Pete Venkman. Ich liebe diese Begeisterungsfähigkeit von Ray Stantz. Und ich liebe, ja, diesen Typen, der einfach nur seine Arbeit macht. Wenn regelmäßiger Gehaltscheck drin ist, dann bin ich an Bord. Dann glaube ich alles, was sie sagen. Winston. Ich liebe Rick Moranis. Schade, dass er hier wieder nicht mit dabei war. Aber man muss ja dazu sagen, der Mann hat seine Entscheidung damals getroffen, als seine Frau gestorben ist. Er hat gesagt, ich mache nicht mehr Filme, weil ich mich um meine Kinder kümmern will. Seine Frau ist an Krebs gestorben, hat diese Entscheidung gefällt und diese Entscheidung respektiere ich natürlich. Na klar, respektieren wir alle. Der Mann hat es einfach verdient. Rick Moranis, toller Mensch gewesen. Toller Schauspieler, nicht toller Mensch gewesen, er lebt ja noch. Toller Schauspieler, ich sehe ihn immer wieder gerne als Barney Geröllheimer im ersten Flintstones-Film mit, ja, wie hieß denn der, fuck, der Typ hier, der auch beim Dude mitspielt und bei Roseanne. Ihr wisst, wen ich meine. Oh Mann. Ja, fällt mir noch ein. Toller Film, mag ich auch sehr gerne. Und ich liebe die 80er-Musik. Sigourney Weaver, mit Frau, mit der ich ein Problem habe, ihren Namen auszusprechen. Sigourney Weaver. Weaver oder Bieber? Also sie wird ja mit W geschrieben. Weaver. River. Tut mir leid. Damals schon eine Filmikone gewesen. Unfassbar. Ich habe letztens mal wieder Alien geguckt. Alien 1 bis 3, glaube. Fuck, man. Sigourney Weaver. Das war schon eine verdammt hübsche Frau. So. Und ist ja eigentlich, wenn wir ehrlich sind, auch heute noch. Sigourney Weaver kommt nicht mehr im Abstand nochmal vor. Mit einer sehr, sehr tollen, sehr, sehr schönen, augenzwinkernden Szene. Ja, ich liebe Ghostbusters, ich liebe auch Ghostbusters 2, aber Ghostbusters 1 ist für mich immer noch das Beste. So, wenn ich an solche ikonischen Szenen denke, wenn diese Musik, ja, es lebt diese Musik, die Musik, die eigentlichen Songs, sag ich mal, die sie verwendet haben im Ghostbusters Legacy, ist ein bisschen egal, wenn wir ehrlich sind, wenn er übers Feld fährt, irgendwelchen solchen generischen Rock da einzuspielen, okay, es ist halt jetzt gerade die Zeit dafür und so, ne, wir haben ja nur noch generische Popmusik, so ist das halt nun mal, aber wenn ich so dran denke, hier die LSD Brothers Saving the Day, ja, ey, so geil, Saving the Day, wenn sie da losfahren und von der Polizeieskorte mit Ecto 1 da Richtung dieses Gebäude fahren, gegen das Gebäude, was Ivo Shandor gebaut hat. Ivo Shandor. Geiler Name eigentlich. Shandor. unglaublich... Eine geile Szene, ey, wenn die da vorfahren mit Ecto 1 und dann diese geile Musik. Save the day! Save the day! Ach, so geil, das liebe ich. Das ist natürlich, ey, das ist so 80er-Vibe, da stehe ich voll drauf, ey. So geil. Ghostbusters-Song. Der Ghostbusters-Song oder Originale. Oder im zweiten Teil, Your love is lifting me higher. Auch richtig toll. Richtig tolle Mucke. Im ersten, im Legacy dann natürlich nicht mehr ganz so, trifft mich dann nicht mehr ganz so. Gut, da muss man dann aber auch sagen, da bin ich dann wahrscheinlich auch nicht mehr Zielgruppe genug dafür. Am Ende wenigstens nochmal Ray Parker Jr. nochmal kurz. im Abspann, kurz vor Abspann und im Abspann. Igen hat mich sehr traurig gemacht irgendwie, es war richtig, richtig toll. Igen hat sich dann auch in Luft aufgelöst, seine Tochter hat Frieden mit ihm geschlossen, sagen wir es mal eher so. Paul Rudd ist auch ein Terror-Doc geworden, hat seine ein, zwei lustigen Lines gehabt, war ganz witzig und Leute, ich bin ganz ehrlich, ich möchte mehr. Ich möchte mehr von diesem Film sehen. Also nicht von diesem Film. Ich habe ihn jetzt schon das zweite Mal gesehen, logischerweise, haben noch einmal mit meiner Frau geguckt. Ich gehe mit meiner Frau in München in die Diskothek. Und Mario Basler, meine Damen und Herren. Ich will mehr davon sehen. Es war eine wunderbare Fackelübergabe. Ganz ehrlich, Phoebe ist stark. Und ich glaube auch, wenn man Trevor noch ein bisschen Charakter gibt, dann kann auch Trevor ein guter Ghostbuster-Charakter werden. Und auch Podcast hat mich manchmal so ein bisschen krass an Ray erinnert. Er war so fucking begeisterungsfähig wie Ray. Steckt gerade mitten in einer Sache, Ray. Und ich liebe diesen Film. Ich mag ihn. Ich möchte gerne noch einen zweiten Teil sehen. Ich glaube, Jason Reitman hat auch schon so ein bisschen angekündigt, dass da auch noch mehr kommen soll. Freue ich mich riesig drüber. Walter Peck aus dem ersten Teil war nicht mit dabei. Schade eigentlich. Ja, es ist wahr. Dieser Mann hat keinen Schwanz. ich liebe ihn. Ich liebe den Film. Was mir nur aufgefallen ist, guck mal, ganz ehrlich. Ihr wisst ja Ghostbusters 1. Ihr wisst, wie Ecto 1 da aussah. 5 Jahre später spielt und kam raus Ghostbusters 2. Wie sah Ecto 1 da aus? Und jetzt überlegt euch mal, wie sah Ecto 1 in Ghostbusters Legacy aus? Müsste er aussehen wie in Teil 2, was später spielt, was nach Teil 1 spielt? Oder müsste er aussehen wie in Teil 1? Seid ehrlich? Rein chronologisch muss er aussehen wie in Teil 2. Ja? Teil 1 ist sehr, sehr blank, sehr, sehr weiß. Hat 2 Ghostbusters-Symbole links und rechts. Dann natürlich die roten Flügel und das war's ja dann eigentlich auch schon wieder mit der Ghostbusters-Optik. In Teil 2 kommt der absolute Overload. Da kommt die Telefonnummer auf die Seite mit und ja, Warnstreifen, hier quasi diese gelb-schwarzen Streifen und so weiter und so fort, hat mehr Aufbauten obendrauf, eine LED-Leiste, also nicht eine LED-Leiste, sondern waren das LEDs? Gab es damals schon LEDs? Glaube nicht. Auf jeden Fall so eine Schrift, so ein Schriftboard, wo dann draufsteht, was weiß ich, Ghostbusters Call, Who You Gonna Call oder so. Und theoretisch müsste er ja eigentlich aussehen wie in Teil 2. Sah aber aus wie in Teil 1. Und das fand ich ein bisschen komisch. Aber Ecto 1 hat noch eine geile neue Funktion bekommen. Er hat so einen geilen Rausfahrsitz bekommen, wo man quasi im Fahren Geister beschießen kann mit dem Protonpäckchen. Tolle Idee. Mag ich. Mag ich sehr gerne. Also wie gesagt, wir wollen mehr von diesem Film. Ich nehme das königliche Wir. Ja, meine Damen und Herren. Wir kommen zum nächsten Thema. Buch. Ein Buch. Es geht um ein Buch. Und zwar nicht mein Buch, sondern ein Buch. Und zwar ein Buch, ein Nachfolger eines sehr erfolgreichen Romans von Ernest Cline. Ready Player One. Wir reden jetzt mal über Ready Player Two. Das habe ich gelesen. Das ist schon eine Weile draußen. Ja, Ready Player Two. Nachdem wir ja gerade eine gelungene Fortsetzung gesprochen haben, wollen wir jetzt keine Katastrophe, aber eine nicht so gelungene Fortsetzung besprechen. Und zwar, wie gesagt, Ready Player 2 von Ernest Cline. Das kam letztes Jahr raus, 2020. Ich habe mich sehr, sehr gefreut. Ich habe das erste Buch verschlungen. Ich liebe es. Finde es logischerweise auch besser als der Film. Der Film hat seine Daseinsberechtigung, ist schön, macht Spaß, aber das Buch ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Ooh, Baby, ist das Buch eine andere Hausnummer. Ooh, Motherfucking Baby, ist das Buch eine andere Hausnummer. Es ist einfach ganz anders. Ready Player 2. Ich spoilere wieder. Im Endeffekt geht alles in Bach runter. Wade ist von Samantha getrennt. Und ja, kurz nach dem Gewinn des, nach der Entdeckung des Easter Eggs, schaltet die Oasis quasi ein Geheimnis frei, was nur Wade sehen kann. Und zwar eine neue Peripherie für das Einloggen in die Oasis. Und zwar das Oni. Das ist quasi so ein Oasis, neues Oasis Interface. Also im Prinzip funktioniert das über Hirnströme. Ist quasi wie so ein Haarreifen. So wird's ungefähr, so könnt ihr es euch vorstellen, so wird's ungefähr beschrieben. So ganz genau weiß ich nicht mehr. Das funktioniert dann über Hirnströme, der quasi der Körper wird quasi wie in den Traumzustand verlegt, quasi wie schlafend gelegt und du machst quasi alles nur mit deinem Hirn. Du kannst fühlen, du kannst riechen, du kannst schmecken in der Oasis, du kannst also Dinge aufzeichnen aus dem echten Leben und das kann dann ein anderer nachfühlen, quasi sowas wie YouTube, bloß aus einer Ego-Perspektive und das kann alle anderen, können alle anderen nachfühlen mit Gerüchen, mit Geschmäckern und so weiter. Ja, das wird natürlich auch hart für Porno ausgenutzt bei den Leuten. Das Problem ist, es geht nur 12 Stunden, ist die Maximallaufzeit. Danach gibt's irreparable Schäden bis zum Tod. Anorak, der alte Avatar von James Halliday. James, glaube ich, oder? James Halliday? Jim? James Halliday, ja. Keine Ahnung, der mutiert irgendwie. Irgendwie so war das. Der seht da mal, wie egal das aus. Also, der wird auf jeden Fall böse und nimmt die Welt in Geiselhaft, wenn nachdem Milliarden also diese Peripherie bekommen haben, nimmt er die Welt in Geiselhaft. Hier, ihr sucht jetzt die 7 Scherben der Sirene und fügt die zusammen und dann lasse ich die Leute alle frei. Quasi, der hackt quasi die künstliche Intelligenz von James Halliday, hackt diese ganze Angelegenheit und nimmt die Welt in Geiselhaft. Und die High Five schließen sich zusammen. Da fragst du dich, wie die in 200 Seiten 7 Scherben finden. Scherben der Sirene. Es geht natürlich um Hallidays Liebe. Kira von hier seinem Kumpel halt, von seinem ehemaligen Geschäftspartner Morrow? Kira Morrow, ja, von Ogden, die Frau von Og. Ich weiß doch noch ganz schön gut Bescheid, muss ich ehrlich mal sagen. Das hätte ich nicht gedacht. Und ja, dann kommt raus, Halliday ist so schwieriger Typ, sag ich mal. Der hat gegen ihren Willen, gegen den Willen von Kira, ihre Erinnerungen gescannt und hat quasi eine künstliche eine künstliche Intelligenz erschaffen. Und wie gesagt, Wade und Samantha sind übelst zerstritten, aber eben natürlich finden sie sich im Laufe der Handlung wieder zusammen. Da gibt's noch ein riesen Herr der Ringe-Kapitel, dass sie sich da auf den Welten rumtreiben und mit einem Balrog kämpfen und dann gibt's eine Stelle, da sind sie auf dem Planeten von Prince, also nicht Prince of Persia, sondern dem Musiker Prince, the artist formerly known as Prince, der und dann machen sie da ihren Kram und ja, irgendwie weiß ich auch nicht, das hätte glaube ich nicht sein müssen, Nachfolger, muss ich euch ehrlich sagen, und dann irgendwie James Halliday, der ja schon im ersten Teil einfach nur ein kaputter Nerd war, dann als geisteskranker kaputten Nerd darzustellen, irgendwie nur um einen Plot zu haben, der so wenig gefüttert ist. Das war so sehr schablonenhaft diesmal. Der erste war so, das war halt was Neues, das war Liebe. Und der zweite war so schablonenhaft, okay, wir gehen jetzt auf den Prince-Planeten, da finden wir so eine Scherbe und dann gehen wir auf Herr der Ringe-Planeten hier bei The Silmarillion Und da ist natürlich auch wieder eine Scherbe. Und aus den 7 Scherben kann man, wissen wir ja, also das wird am Ende revealed. Also wenn man so ein bisschen mal seinen Geist anstrengt, dann weiß man schon, dass aus den 7 Scherben der Sirene die KI von Kyra Morrow aufersteht. Ganz toll. Habe trotzdem, weil ich ja auch immer so ein bisschen Popkultur in diesem Buch immer verfolgt habe, habe ich einen Song gehört von Prince, Raspberry Beret. Wunderbarer Song, hört ihn euch mal an. Also Raspberry Beret, quasi Raspberry ist Himbeer, ja. Himbeer Barrett. Quasi so eine Mütze in Himbeerfarben. Und das hört euch mal an. Guckt euch mal das Video an dazu. Gebt mal ein Raspberry Beret von Prince. Und guckt euch das mal an. Und ich finde, krasser 80s ist einfach ein wunderbarer Song. Ich liebe ihn. Ich habe ihn seitdem 1000 Mal gehört. Das war quasi so das, was ich aus dem Buch mitgenommen habe, ehrlich gesagt. Dafür bin ich dem Buch sehr, sehr dankbar. Aber wie gesagt, das könnt ihr euch sparen. Ready Player 2 könnt ihr euch sparen. Kumpel, Grüße gehen raus, dessen Namen ich nicht sagen darf, hat damals so, dem habe ich damals erzählt, hier, es kommt übrigens Nachfolge von Ready Player 1 raus. Und er so, ja, Ready Player 2 oder was? Und ich so, ja, Ready Player 2. Es war leider wirklich ernst. Also, der Name ist halt auch schon irgendwie schon Banane. Und so Banane wie der Name ist, ist halt auch die Fortsetzung. Also Leute, ihr könnt, wenn ihr nichts zu lesen habt, gerade die 300, 400 Seiten, die könnt ihr mal schnell wegatmen. Aber es hat nicht diesen Hype-Moment ausgelöst, den ich beim ersten hatte. Muss ich euch ehrlich sagen. Der erste Ready Player One, das Buch war eine Offenbarung. Ich habe es verdammt nochmal geliebt. Ich habe es einfach nur geliebt. Okay. Jetzt möchte ich noch gerne was über eine neue Rubrik in diesem Podcast einführen, denn ich habe das Feedback gekriegt, so ein bisschen auch über meine Vaterschaft zu sprechen. Daddy Issue nenne ich die, also mein Vaterproblem, mein Vaterschaftsproblem, was eigentlich kein Problem ist, also ein bisschen überspitzt. Ja, und da wollte ich mit euch mal ja über so eine fucking Geburt reden. Ey. Alter, ich bin ganz ehrlich, es hat mich sehr beunruhigt. Es hat mich einfach nur sehr beunruhigt. Durch die ganze Corona-Pandemie konnte ich meine Frau auch nicht wirklich begleiten. Ich bin quasi 2 Stunden, bevor es losging, da wurde ich angerufen und dann bin ich ins Krankenhaus gefahren und da lag meine Frau schon im Kreissaal, hat Geräusche von sich gegeben, wie von einem anderen Stern. Und ich dachte, es auf dem Tisch liegt das Ding aus einer anderen Welt. Es war so auch so ein bisschen wie bei Findet Nemo das Walesprechen von Dory. Ja, also, und es war dann auch überhaupt nicht so schlimm, wie ich es mir vorgestellt habe. Es war dann sehr laut. Es war aber eine sehr ruhige Atmosphäre, also ich hatte wirklich Glück. Ich hatte wirklich Glück. Wir hatten wirklich Glück und auf einmal war der kleine Mensch da. Und dann, ich weiß es nicht. Man sagt ja immer, ja, und plötzlich ist das Leben anders, so. Ich war da, hab geweint, ist halt so. Und hab's in dem Moment nicht ganz gefasst, so richtig. Also natürlich habe ich das Kind auf dem Arm gehabt und alles und hab mit ihr erzählt, mit dem kleinen Mädchen. Aber so richtig begreifst du es nicht. Ich habe es heute manchmal noch nicht begriffen. Und das ist ja jetzt auch schon über 2 Monate her. Ich habe es heute noch nicht ganz begriffen, dass ich Vater bin. Ich fucking Nerd, der so gerne in, was weiß ich, Watchmen liest. Oder Stephen King. Oder Animes verfolgt. Ghostbusters feiert. Ich bin fucking Vater, ey. Was natürlich auch eine Riesenchance für mich ist, kann halt auch einfach einen krassen Nerd erziehen. Und da, ja, und das ist so ein bisschen, das soll ein bisschen in dieser Rubrik ein bisschen mit geschehen. Das wird nicht so häufig sein, dass ich darüber rede, immer wenn nur was Krasses ansteht. Ja, ich weiß es auch nicht. Ich möchte am liebsten sofort mit dem Kind, was weiß ich, mit meinem Ghostbusters Ecto 1 von Playmobil spielen. Und ich möchte mit ihr Ghostbusters gucken und Jurassic Park und Zurück in die Zukunft und da gibt's so scheiße viel, was ich ihr zeigen will. Und man hat ja dann noch immer die Hoffnung, oh, hoffentlich mag sie das dann auch. Weil das so viel von mir ist. So, das ist, ja, ich diese Nordkultur und dieses Erfreuen an fantasievollen Welten, das ist irgendwie mein Leben, so. Also ein Teil meines Lebens. Und ja, ich hoffe, dass sie das so ein bisschen adaptiert auch. Ich denke, wenn man es zu krass forciert, das ist halt auch immer so dieses Ding, was ich mir immer bedenke, wenn man es zu krass forciert und drückt, dann passiert's nicht. Deswegen versuche ich sie rudimentär mit Dingen zu umgeben, die ich liebe. In ihrem Bett liegen zum Beispiel ein Plüschtier Marshmallow-Mann und ein Plüschtier Slimer. Natürlich liegt da sowas drin. Dreimal könnt ihr, das ist einfach so. Ja, man projiziert ja auch immer so ein bisschen seine Hoffnung mit rein. So. Und ich möchte mich mit ihr über solche Dinge unterhalten. Ich möchte mich mit ihr über Filme unterhalten. Ich möchte mich mit ihr über Serien unterhalten. Ich möchte man hat so viele Hoffnungen. Man interpretiert so viel in dieses kleine Geschöpf rein, was nicht sitzen kann. Was eigentlich gar nichts kann gerade. Nee, sie kann schon ganz viel mittlerweile. Also Kopf halten und so ein Kram. Das geht halt Schritt für Schritt. Natürlich habe ich jetzt auch weniger Zeit für Nordkram. Ist ja vollkommen klar. Aber dieses Rumgeheule, was viele Eltern machen, so, ja, wirst du dich umgucken, ey, da hast du nicht mehr so viel Zeit für deinen Kram. Natürlich habe ich nicht so viel Zeit für meinen Kram. Aber Leute, eins sage ich euch gleich. Wenn ihr mich darüber schimpfen hört, dass, ja, das Kind nimmt so viel Zeit in Anspruch und so, ich habe gar keine Zeit mehr für mich. Wenn ich sowas mal sagen sollte, dann schreibt mir sofort unter post@lordnördchen.de und sagt, du bist ein Idiot, du hast das so gesagt, wie du es nie sagen wolltest. Denn es gibt einfach keinen Grund, das zu sagen. Natürlich ist es weniger Zeit, aber mir reicht die wenige Zeit, die ich da habe. Erstens, der typische Satz, ich kann die Zeit viel besser genießen. Ich bin viel fokussierter, ja. Also ich bin viel effektiver, was es heißt, Spiele durchzuspielen. Und ich verbringe halt einfach, wenn ich keine Zeit habe für sowas, einfach Zeit mit meiner Familie. Ja. Und da ist es einfach nicht so schlimm, keine Zeit mit Nordkram zu verbringen. Und das ist eine Erkenntnis, die ist sehr, sehr wichtig. Und die ist einfach gekommen. Und ich hatte aber natürlich hat man diese irrationale Angst am Anfang. Alter, ich werde nie wieder Zeit für irgendwas haben. Und auch in den ersten zwei Wochen, wenn so ein Kind nach Hause kommt, da denkst du dir, Alter, ich bin kein Mensch mehr. So ging's zu mir mindestens. Kann ja jetzt nur von mir reden. Da denkst du dir schon, ey, ich bin kein fucking Mensch mehr. Ich bin einfach keiner. Und das macht... Und dann kommt das Stück für Stück wieder und man erkämpft sich seine kleinen Freiräume und ja, verbringt trotzdem viel Zeit mit seiner Familie und er freut sich auch dran. Ist richtig schön. Also Leute, kriegt Kinder, wenn ihr wollt. Wenn nicht, dann nicht. Auch alles cool. Lasst euch ja nicht von irgendwelchen Arschlöchern in dieser Scheißgesellschaft unter Druck setzen. Wenn ihr keine wollt, dann ist das vollkommen legitim. Ja, das dadurch seid ihr auch nicht automatisch weniger wert in dieser Gesellschaft. Das ist eure Entscheidung und wenn es Leute zu euch sagen, hier wird es eigentlich wird's mal langsam Zeit für Nachwuchs, ja, dann sind das einfach Arschlöcher. Leute, die sowas sagen, sind einfach Arschlöcher. Genau. Also, kein Druck. Und wenn ihr einfach wenn ihr euch denkt, ja, ich könnte jetzt ein Kind kriegen oder ich könnte einfach noch 5 Jahre Bücher lesen, Serien gucken, Filme gucken, mein Leben genießen, reisen, dann macht das. Dann macht das. Ist vollkommen in Ordnung. Zieht durch. Ja. Und damit wäre ich eigentlich für heute auch schon durch. Ja. Gell? Ich liebe es. Das Kind. Und ich liebe es auch zu podcasten. Also vielen Dank, wenn ihr irgendwie nochmal Feedback für mich habt. Wie gesagt, post@lordnördchen.de. Und wenn ihr Bock habt, mich zu unterstützen, dann schaut mal bei Patreon Lord Nördchen vorbei. Könnt ihr einen kleinen Obolus spenden an mich. Dann, dann sind wenigstens die Kosten, die ich habe, zur Aufrechterhaltung dieses Podcasts wenigstens, und die habe ich, ist nun mal so, sind dann wenigstens gedeckt. Ja, mal ein Thema an diesen, worüber ich mal reden möchte mit euch. Nee, das mache ich jetzt einfach noch nicht. Da könnt ihr euch richtig überraschen lassen. Ah ja, auf Instagram gibt es auch ein Kanal, sag ich mal, Lord Nördchen, den ich so 1 bis 2 Mal die Woche befüttere. Und da haue ich dann auch immer eine Woche vor der neuen Folge, haue ich dann immer einen Teaser raus. Ein Teaser, um worum es in der nächsten Folge gehen wird. Also, bis dann. Ich wünsche euch einen zauberhaften Tag, Abend und oder beides. Und vielen Dank fürs Zuhören. Euer Robert. Ich gehe jetzt wieder zurück in meine Burg. Und der Name, Entschuldigung, muss nur mal gleich nochmal einhaken. Der Name Lord Nördchen. Klar ist das ein Lord, aber der hat nichts mit dem Drachenlord zu tun, gell? Wollte ich mich ganz klar davon distanzieren. Also, Medal of. Medal, Leute. bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch einen richtig geilen Tag. Ich bin stolz auf euch. Hört bitte weiter. Teilt mich, empfehlt mich euren Freunden. Und alles Gute euch. Bleibt gesund, haut rein. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.